Ja, von meiner Seite aus noch ein ganz herzliches Grüß Gott an Sie alle. Vielleicht ganz kurz was zu meiner Person, damit ich Ihnen nicht ganz so fremd bin. Ich bin der Andreas, ich bin 27 Jahre alt, ich bin glücklich und verheiratet. Gerade deswegen bin ich glücklich mit meiner Frau, der Andrea. Und ich erinnere mich noch, schon über 5 Jahre her, da habe ich mich taufen lassen. Da war es ähnlich voll hier. Und ich weiß noch sehr gut, es war noch ein bisschen kälter als heute. Ja, wir haben zwar nicht das Eis einbrechen müssen am See, aber es war schon zapfig. Und was mir damals sehr viel Mut gemacht hat, war, dass meine Angehörigen da waren. Das hat mich total gefreut, dass meine Mutter dabei war, dass meine 3 Brüder gekommen sind und mit mir Anteil genommen haben an diesem Schritt, den ich da gemacht habe. Nun, als Täufling sind die Täuflinge, euch fällt es nicht leicht und auch mir ist es nicht leicht gefallen, dann auch gleich hier vorne zu stehen, vor so vielen Zuhörern ganz persönliche Dinge aus dem Leben zu berichten. Das fällt nicht leicht, diesen Schritt zu gehen. Und auch mir ist das nicht leicht gefallen. Ich war tierisch aufgeregt. Aber es hat mir Mut gemacht, dass meine Familie Anteil genommen hat daran. Dass sie mich dabei unterstützt haben. Dass sie das, auch wenn sie nicht viel vom Glauben wissen wollten, doch mit Anteil genommen haben und dabei waren. Das fand ich sehr ermutigend. Und ich finde es auch wunderbar und wirklich schön, dass Sie heute so zahlreich erschienen sind. Das freut mich total und ich denke, es ist auch eine große Ermutigung für unsere Täuflinge, dass Sie hier Anteil nehmen an diesem Schritt, den Sie heute tun. Und ich glaube, auch Ihnen fällt es nicht leicht und kostet Mut, hierher zu kommen. Ja, man weiß ja nicht, was einem so erwartet in so einer christlichen Gemeinde. Ja, das hört sich schon so gemein an, diese Gemeinde. Und wieso? Der Roger hat die Frage gestellt, wieso lässt sich überhaupt ein junger, erwachsener Mensch taufen? Vielleicht haben Sie sich diese Frage auch gestellt und vielleicht hat es Sie auch befremdet. Ja, man kennt das ja höchstens von Säuglingen, die getauft werden, ob sie es wollen oder nicht. Aber ich möchte auch gar nicht so sehr von der Bibel her aufzeigen, was es denn von der Lehre her auf sich hat, warum man sich taufen lässt. Ich möchte einfach ein paar Gedanken weitergeben, die mich bewegt haben und vielleicht bringe ich ein bisschen Licht ins Dunkel. Danke. Vor kurzem habe ich mir mit meiner Frau zusammen einen Dokumentarfilm angeschaut und in dieser Dokumentation, da ging es um das Leben einer alt gewordenen Frau, die unter Alzheimer litt. Und ihr Sohn, der begleitete diese Frau, seine Mutter, mit einem Filmteam über Jahre hinweg und zeigt in diesem Film die schrecklichen Entwicklungen dieser Krankheit. Und mit echten Aufnahmen wird da sehr dramatisch dargestellt, wie diese Krankheit fortschreitet und die älter werdende Frau zunehmend Dinge vergisst. Und letzten Endes weiß diese Frau nicht mal mehr, wer ihr Mann ist. Sie kennt ihn nicht mehr. Sie kennt ihren Sohn nicht mehr. Sie weiß nicht mehr, wo sie wohnt. Sie weiß nicht mal mehr, wie man ist. Sie vergisst ganz grundlegende Dinge. Und wir fanden das beide sehr dramatisch, sehr erschütternd. Meine Frau hat geweint und ich war auch nahe daran zu weinen. In diesem Film wird auch berichtet, dass diese Frau in ihrem Leben Dinge hatte, die da gelaufen sind, die waren nicht in Ordnung. Ja, es wird berichtet, dass sie mehrere Seitensprünge hatte, dass sie untreu war ihrem Ehemann. Es wird berichtet, dass sie in Konflikt kam mit der Polizei, mit dem Gesetz und viele andere Dinge, die in ihrem Leben nicht in Ordnung waren. Und mit zunehmender Krankheit hat diese Frau diese Dinge wohl vergessen. Und da habe ich mir die Frage gestellt, ernsthaft, kann Gott eigentlich vergessen? Ich habe mir diese Frage ernsthaft gestellt, also nicht wie die Frage, kann Gott einen Stein schaffen, der so groß ist, dass er ihn selbst nicht mehr heben kann? Das ist Quatsch. Sondern ich habe mir die Frage gestellt, kann Gott eigentlich vergessen? Nun, die Frau hätte sich sicher gewünscht, hätte Gott ihre Vergangenheit vergessen können, mit all den Seitensprüngen, mit den Lügen und der Rebellion, in der sie doch gelebt hatte. Aber kann Gott vergessen? In meinem jungen Leben sind viele Dinge gelaufen, wo ich mir nur wünschen kann, dass Gott sie vergisst. Dass das nie vor Gott auftaucht. Dass Gott nie daran denkt, dass es nie wieder ein Thema ist. So als wäre es nie geschehen. Das kann ich mir in meinem jungen Leben nur wünschen. Und ich weiß, eines Tages werde ich vor ihm stehen. Und was soll ich sagen? Gott, du kannst wohl nicht einfach das alles vergessen, was da hinten war, was ich in meinem Leben so getrieben habe. Du kannst da wohl nicht einfach drüber hinwegsehen. Du kannst es wohl nicht einfach zudecken und Schwamm drüber, Teppich drüber, unter den Tisch kehren. Wer würde sich das nicht wünschen? Ganz ehrlich. Wir haben doch alle Dinge in unserem Leben, die vor Gott nicht in Ordnung sind. Und ich mache da kein Geheimnis draus. Was habe ich in meinem Leben gelogen? Was hatte ich in meinem Leben schlechte Gedanken gehabt? Was habe ich Schlechtes geredet, gelästert? Ja, ich habe mein Leben kaputt gemacht. Ich war sogar drogenabhängig. Ich möchte nicht, dass diese Dinge eines Tages vor Gott wieder auftauchen und zum Vorschein kommen und noch irgendwie zwischen ihm und mir stehen. Ich möchte das nicht. Sie doch auch nicht. Aber ich wiederhole mich gerne. Es ist schön, dass Sie heute da sind. Das ist wirklich gut. Denn hier vorne sind heute 4 junge Menschen entschieden, mit dem Leben genau das zu bezeugen. Gott hat vergessen. Sie bezeugen, Gott hat vergessen. Ihr altes Leben. Ihr Leben ohne ihn. Ihr Leben fern von ihm. Ihr Leben vielleicht sogar in Rebellion gegen ihn. Gott hat vergessen. Der große König David, der einstige König Israels, der sagte einmal Folgendes: Wohl dem, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist. Wohl dem Menschen, sagt dieser weise König David, dessen Sünde zugedeckt ist, wo keiner mehr nachschaut. Schwamm drüber. Wohl dem. Und von diesem König David, wir wissen, er hatte auch manche Dinge in seinem Leben, die nicht in Ordnung waren. Ja, Ehebruch, sogar Mord und viele andere Dinge. Aber er sagt, wohl dem Menschen, dem Gott das nicht anrechnet, wo Gott das zudeckt. Und von diesem König David lesen wir auch aus dem Neuen Testament, wo er zitiert wird. Und da heißt es im Brief an die Römer, in Kapitel 4, Verse 6 bis 8, ebenso preist auch David den Menschen glückselig, dem Gott ohne Werke Gerechtigkeit anrechnet. Ist das nicht wunderbar? David nennt den Menschen glücklich zu preisen, dem Gott Gerechtigkeit anrechnet. Wir Menschen möchten fragen, ja wie geht das denn, dass Gott einem Menschen Gerechtigkeit anrechnet? Wie kann ein Mensch denn vor Gott Gerechtigkeit bekommen? Und wir sind da sehr schnell zu denken, ja gut, natürlich habe ich Dinge in meinem Leben, die vor Gott nicht in Ordnung sind, aber ich sorge einfach dafür, dass ich durch die guten Taten, die ich tue, das Ganze aufwiege. Ja, ich bringe das dann schon ins Übergewicht, pack einfach genug gute Taten drauf und kann dann vor Gott sagen, schau mal Gott, das Gute überwiegt doch. So schlecht bin ich ja gar nicht. Gott muss uns hier sagen, das funktioniert so nicht. Er möchte uns Gerechtigkeit anrechnen. Ohne Werke, haben wir hier gelesen. Dem Gott ohne Werke Gerechtigkeit anrechnet. Gott weiß, dass wir da nichts hinzutun können. Er möchte es uns schenken. Das ist etwas Wunderbares. Ich zitiere David. Glückselig sind, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden zugedeckt sind. Glücklich ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Ist das nicht wunderbar, wenn Gott einem Menschen Gerechtigkeit anrechnet, ihm aber die Sünde nicht anrechnet? Gott will unsere bösen Taten vergeben. Ja, er will sie zudecken, wie wir gelesen haben. Er will Sünde nicht mehr anrechnen. Er will uns viel mehr Gerechtigkeit schenken. Und dieser Gott, mit dem wir es zu tun haben, der Roger hat uns eben schon was gelesen aus dem Propheten Jona. Ich möchte uns lesen aus dem Propheten Jesaja. Gott spricht zu uns. Er spricht in seinem Wort, der Bibel. Und dieser Gott sagt dort, ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen. Und an deine Sünden will ich nie mehr gedenken. An deine Sünden will ich nie mehr gedenken. Unsere Täuflinge haben das erlebt. Ich habe das erlebt. Viele hier haben das erlebt. An deine Sünden will ich nie mehr gedenken. Gott hat meine bösen Taten vergeben. Er hat sie vergessen. Er wird nie mehr daran denken. Kann Gott vergessen? Ja, er kann. Gott kann vergessen. Das ist wunderbar. Wir Menschen tun uns ja so leicht, Dinge zu vergessen. Ich muss mir das alles hier aufschreiben, sonst vergesse ich das. Aber auch wir treffen uns hier jeden Sonntagmorgen, um uns daran zu erinnern, was der Herr Jesus für uns getan hat. Jeden Sonntagmorgen. Ja, seid ihr denn so vergesslich? Ja, wir sind so vergesslich. Wir erinnern uns jeden Sonntagmorgen hier zusammen, was der Herr Jesus für uns getan hat. Ja, was hat denn der Herr Jesus für uns getan? Was hat er denn getan? Sie wissen es. Er ging an das Kreuz und er hat dabei meine bösen Taten getragen und dafür mit seinem Leben bezahlt. Wir erinnern uns daran, was es Gott gekostet hat, meine Sünden, meine bösen Taten zu vergessen. Das hat es Gott gekostet. Er hat seinen eigenen Sohn geopfert. Für mich, für Sie, für uns alle. Nur dadurch kann Gott vergeben und vergessen. Weil sein Sohn bereits dafür bezahlt hat, dafür aufgekommen ist. Daran erinnern wir uns. Und es ist gut, wenn wir das festhalten. Angenommen, Sie haben einen großen Schuldenbetrag abzubezahlen. Vielleicht einen hohen Kredit aufgenommen. So ein Haus kann ja ganz schön teuer sein. Und jemand bietet Ihnen an, er bezahlt die komplette Schuld für Sie. Er tilgt diesen ganzen Schuldenbetrag ein für alle Mal für Sie. Ohne Haken, ohne Kleingedrucktes, ohne irgendwelche Bedingungen. Ich denke, wir Menschen werden erstmal vor den Kopf gestoßen. Wie kann jemand sowas machen? Wer ist denn da bereit, sowas zu tun? Und ich denke, wir würden uns schwer tun, das anzunehmen. Vielleicht würden wir sagen, nein, danke, das schaffe ich schon selber. Gott bietet uns ein noch viel größeres Geschenk an. Gott bietet uns an, alles, was in unserem Leben schiefgelaufen ist, zu vergeben. Den kompletten Schuldenbetrag ein für alle Mal zu bezahlen. Er bietet uns an, uns alles zu erlassen, zuzudecken, das nicht mehr anzurechnen. Ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen. Und an deine Sünden will ich nie mehr gedenken. Ist das nicht etwas Wunderbares? Wenn das vor Gott nie wieder auftaucht, wohl dem, sagt der David, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist. Wohl dir, wohl mir, wer das in Anspruch genommen hat. Unsere Täuflinge bringen das heute zum Ausdruck. Gott hat vergeben, ja, er hat vergessen. Und das ist ein wunderbares Bild. Wenn Sie nachher am See ins Wasser eingetaucht werden, dann sehen wir ein schönes Bild dafür, für das alte Leben, das Sie ohne Gott gelebt haben, fern von ihm. Und es findet ein Ende in diesem Wasser. So wird es bildlich dargestellt. Es bleibt zurück. Es ist vergeben. Es ist vergessen. Es hat ein Ende gefunden. Das Wunderbare ist, Sie bleiben nicht im Wasser. Keine Angst. Sie tauchen wieder auf. Und Gott hat ihnen neues Leben gegeben. Sie haben Leben aus Gott bekommen. Sie leben aus der Vergebung. Sie leben in Gemeinschaft mit ihm. Und ich freue mich, liebe Täuflinge, wenn ihr uns das gleich ganz persönlich aus eurem Leben berichtet. Das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Gott kann vergessen. Vielleicht sagen Sie sich ja, kann Gott denn auch die Dinge in meinem Leben vergessen, die da gelaufen sind? Ja, das kann er. Und das will er auch. Gott will vergeben, Gott will vergessen. Bitten Sie ihn doch heute darum. Bitten Sie ihn doch heute darum und nehmen Sie dieses Geschenk für sich in Anspruch. Es lohnt sich. Wenn ich weiß, dass zwischen Gott und mir alles in Ordnung ist. Das, was der Herr Jesus für uns am Kreuz getan hat, das reicht für Sie, das reicht für mich, das reicht für uns alle, dass Gott uns vergeben kann und vergessen kann. Gott will vergessen. Vergessen Sie das nicht. Amen.
Ja, hallo erstmal für die, die mich nicht kennen, weil ja viele andere eben auch da sind, will ich mich einfach kurz vorstellen. Also mein Name ist Andrea Strobel, ich bin 19 Jahre alt und mache gerade eine Ausbildung zur Physiotherapeutin. Ja, hier das heute vor euch zu stehen und einfach alles so zu erzählen, das fällt mir nicht so leicht, weil das einfach auch sehr persönlich für mich ist und wer mich kennt, weiß da, dass ich viel reden kann, aber einfach nicht so gern über mein Inneres und meine Gefühle und so. Aber ich will das für Jesus tun, weil er auch alles einfach für mich gemacht hat und weil ich weiß, dass er das auch von mir möchte. Ja, ich habe euch einfach auch dazu eingeladen, weil ihr mich in meinem Leben persönlich begleitet und ihr, finde ich, das einfach wissen solltet, was jetzt für mich das Wichtigste ist. Ja, die ganze Entscheidung, das liegt einem ziemlich langen Prozess zugrunde und ich fange einfach mal von vorne an. Also, ja, meine Eltern haben mir von klein auf den Glauben vorgelebt und ich bin eigentlich quasi mit der Bibel aufgewachsen. Und das, was der Andi gerade so erzählt hat, das war nichts Neues für mich. Also ich wusste das, dass die Menschen schuldig sind vor Gott und dass, ja, dass uns diese Schuld einfach auch von Gott trennt. Und ich wusste, dass wer das Geschenk von Jesus annimmt, dass der dann auch bis in Ewigkeit Gemeinschaft mit Gott hat. Und ich glaube, ich habe das damals noch nicht in dem Ausmaß begriffen, aber ich habe es geglaubt und habe auch Jesus um Vergebung gebeten. Ja, langsam wurde ich dann älter und habe einfach auch so das Leben kennengelernt und habe auch mein eigenes Leben jetzt so begonnen zu erkunden. Und ich habe aber weiterhin immer an Gott geglaubt und bin auch immer regelmäßig in Gottesdienst und in die Jugendstunde auch gegangen. Aber ich hatte eigentlich nie so eine persönliche Beziehung zu ihm. Also ich habe nicht in der Bibel gelesen, so unter der Woche oder viel gebetet, sondern das war eigentlich alles immer aufs Wochenende beschränkt. Und ja, da ich eigentlich mein Leben so selber bestimmen wollte, ist dann der Glaube irgendwann echt irgendwie eine Last und eine Einschränkung für mich geworden als irgendwie eine Erfüllung. Und ja, ich dachte halt einfach, ja, ich tue das Richtige und wer halt an Gott glaubt, der muss halt ein paar Dinge in seinem Leben zurückstecken. Und also habe ich einfach so versucht zu leben, wie ich dachte, dass Gott es möchte und ja, und habe halt einfach versucht, seine Gebote so gut wie möglich einzuhalten. Ich war eigentlich auch ganz zufrieden damit. Ich dachte so, ja, klar ist mir das nicht immer so gelungen. Ich habe öfters gelogen oder mit meinen Geschwistern gestritten oder viele andere Dinge. Aber ich wusste halt, wenn ich Jesus um Vergebung bitte, dass er mir das wieder vergibt. Ja, so ging das eine ganze Weile und ich war eigentlich ziemlich glücklich mit meinem Leben. Ich hatte wirklich alles. Ich hatte gute Freundinnen, bei mir in der Schule lief es gut. Ich war eigentlich immer, ja, hatte echt sehr gute Noten und eine Familie, die intakt war, da war nie Streit, also ja, meine Eltern haben sich eigentlich nie gestritten, so was ich jetzt weiß, nur wir Kinder haben uns immer gestritten. Und ja, ich hatte eigentlich alles, aber trotzdem hat irgendwie immer irgendwas an mir genagt. Und ja, am Wochenende bin ich, wie gesagt, immer hierher gegangen und als dann aber irgendwie in der Schule zum Beispiel meine Freunde mich nach meinem Wochenende gefragt haben, da habe ich das Ganze einfach immer so weggelassen und habe halt irgendwas gesagt. Oder ich habe gesagt, ja, ich war im Gottesdienst und habe dann schnell das Thema gewechselt, weil mir das einfach total unangenehm war, meinen Glauben so zu bekennen. Und als mir bewusst worden, dass mir die Meinung von den Menschen eigentlich wichtiger ist als das, was Gott von mir denkt. Und ja, das fand ich irgendwie voll schlimm. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, ist mein Glaube denn überhaupt echt, wenn ich das nicht zu den Leuten so sagen kann und wenn ich dafür nicht einstehen kann, ist mein Glaube dann überhaupt echt? Und da habe ich irgendwie gewusst, dass ich mich halt entscheiden muss. Also entweder glaube ich wirklich an Gott und suche seine Gemeinschaft auch täglich und lege mich in seine Arme oder ich lasse es halt bleiben und tue nicht so, als würde ich glauben, gehe nicht mehr in Gottesdienst und lasse es halt einfach komplett bleiben und lebe mein Leben so, wie ich halt Lust und Laune habe. Ja, eine heftige Entscheidung stand mir bevor und ich habe gemerkt, irgendwie das Halbe so, das bringt mir echt keinen Frieden und auch keine Erfüllung. Da habe ich eben angefangen, dann abzuwägen. Ja, dass Gott nicht existiert, das kam mir einfach aufgrund von vielen verschiedenen Gründen einfach ziemlich unmöglich vor und insbesondere, weil ich halt auch gesehen habe, wie Gott Menschen verändern kann und was Gott in Menschen bewirken kann, die wo an ihn glauben. Das habt ihr jetzt auch am Andi gesehen, der hat ja kurz mal was erwähnt und Gott hat ihn einfach so verändert und ich habe das auch gesehen und mir ist das einfach aufgefallen auch, was für eine Liebe einfach unter den Menschen wohnt, die wo in enger Gemeinschaft mit Jesus leben. Liebe, die wo schlechte Sachen nicht anrechnet, die wo einfach immer da ist, egal was man tut, wo der Wert echt nicht davon abhängt, was man tut oder wie man zu dem anderen ist. Und ja, da habe ich einfach begonnen, so die Gemeinschaft zu Gott auch zu suchen. Ich habe die Bibel mit anderen Augen gelesen und ich konnte teilweise gar nicht mehr aufhören, weil ich einfach gemerkt habe, wow, Gott ist nicht fern, er ist irgendwie nah und er sucht auch die Gemeinschaft zu den Menschen. Das war also so der erste Pluspunkt für Gott. Ich habe mich dann auch näher mit dem Leben beschäftigt, was ich so bis jetzt geführt habe. War das wirklich erfüllend für mich? Mir sind dann einfach die ganzen oberflächlichen Gespräche und Beziehungen aufgefallen, die ich Tag ein, Tag aus mit den Menschen führe, wo man eigentlich nie weiß, woran man wirklich ist, ob der Mensch ehrlich zu dir ist, ob ich ehrlich zu dem Menschen bin. Mir ist das auch oft aufgefallen, dass Leute irgendwie nett zu einem waren und dann man gemerkt hat, hey, hinterm Rücken lächeln sie über einen. Und ja, oder Partys, wo man einfach einen nur anschaut und du bekommst schon einen Stempel auf die Stirn gedrückt, wo man sich beweisen muss, dass man irgendwas wert ist. Und ja, da war die Gemeinschaft mit Gott einfach schöner, weil da hängt dein Wert nicht von dem ab, wie du dich gibst oder wie du aussiehst. Und ja, das war so der zweite große Pluspunkt für Gott. Und ja, dann habe ich auch mein eigenes Verhalten irgendwie reflektiert, weil ich habe ja immer versucht, so aus mir heraus einfach auch nach Gottes Willen zu leben. Und ja, plötzlich wurde mir eigentlich auch meine Falschheit gegenüber den Menschen so bewusst, weil ich wusste, ich sollte möglichst freundlich zu allen sein. Also habe ich Menschen angelächelt, wo ich mir vielleicht gedacht habe, boah, ich habe jetzt echt keinen Bock auf dich. Und oder wie oft ich auch Menschen verletzt habe, einfach mit meinem Ego oder mit meiner Rechthaberei immer auf meine Meinung bestehen zu müssen. Und dann, sogar als ich mal von meinem Glauben erzählt habe, habe ich einfach andere Meinungen so zerpflückt und habe irgendwie so von mir heraus das so irgendwie anderes so versucht zu überzeugen und dann, als mir die Person dann darauf aufmerksam gemacht hat, habe ich mich echt irgendwie geschämt, weil ja, Jesus hätte das niemals so gemacht. Und es gab noch echt viele andere Situationen, auch wo mir plötzlich irgendwie so meine Sündhaftigkeit vor Augen gestellt wurde und manche sagen, ja, das ist doch menschlich, das macht doch jeder. Ja, ist menschlich, aber Gott, der ist einfach, der sieht die Dinge anders, der ist vollkommen gerecht und ich kann das alles auch gar nicht einhalten, was er jetzt von mir möchte. Und genau deswegen, wegen der Schuld, wegen dem Egoismus und den ganzen Dingen, ist Jesus ans Kreuz gegangen und hat dafür bezahlt. Und ich habe das Geschenk mit meiner leichtfertigen Einstellung, dass Jesus ja schon irgendwie vergeben würde, mit den Füßen getreten. Ich habe das nicht so wertgeschätzt und ich weiß nicht, das ist irgendwie nicht in meinem Herzen ankommen gewesen. Da habe ich gemerkt, ja, ich brauche Jesus und seine Vergebung. Das war noch der dritte Pluspunkt für Gott. Und ja, es steht 3-0. Gott hat mir auf meiner Suche nach der richtigen Entscheidung irgendwie immer wieder aufgezeigt, dass ich in jeder Phase meines Lebens ihn brauche. Und wie kann ich da eigentlich anders als Ja zu ihm zu sagen? Und ich habe einfach gemerkt, ich hatte irgendwie ein total falsches Bild von Gott. Ich kannte Gott überhaupt nicht. Und ich habe dann in der Bibel gelesen, ja, dass Gott anders ist. Und Gott ist wahrscheinlich auch anders, wie ich es mir jetzt vorstelle. Er ist wahrscheinlich noch viel, viel besser. Und ich will jetzt auch einfach versuchen, ihn immer mehr kennenzulernen. Ich habe dann Jesus mein Herz ausgeschüttet im Gebet und habe alles, was darin ist, einfach auch vor Jesus hingelegt und gebeten, dass jetzt nicht mehr ich und mein Ego und so alles mein Herz ausfüllen soll, sondern dass er es ausfüllen soll, dass er mich vollkommen ausfüllen soll mit seiner Liebe. Und jetzt ist auch das Glaubensleben für mich keine aufgezwungene Qual mehr, sondern ich muss mich nicht mehr abmühen, irgendwas zu tun, weil Gott mir das in der richtigen Situation schon den Willen und das Tun dann schenken wird. Und ich bin so glücklich damit, auch mit der Entscheidung jetzt, und habe irgendwie so einen Frieden im Herzen drüber, weil ich gemerkt habe, mein Herz ist jetzt einfach nach langer Suche angekommen. Und natürlich wird es auch in Zukunft vorkommen, dass ich irgendwie Gottes Hand wieder loslassen werde und weiß nicht, auch schlechte Dinge tun werden in meinem Leben. Aber ich weiß, ich habe ein Zuhause und ich kann immer wieder zu Gott kommen. Und ich weiß jetzt auch, was Jesus deshalb erleiden musste. Und ich kann einfach nur jedem persönlich den Tipp geben, wenn du irgendwie noch auf der Suche bist oder irgendwas ist, dann hör nicht auf zu suchen, weil es gibt ein Ziel. Ich hoffe, meine Geschichte hat irgendwie dir oder konnte dir ein bisschen Motivation dazu geben. Für mich hat es sich gelohnt, nochmal auf die Suche zu gehen und mein Leben zu hinterfragen. Und mein Taufer soll sein, das steht in Apostelgeschichte 17, Vers 27. Mit allem, was er tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Er ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Nähe. Und genau, was er tat, das steht auch in Johannes 3, Vers 16. Ich denke, viele werden den Vers kennen, der ist ziemlich bekannt. Aber irgendwie wird es einem dann nochmal ganz klar. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Und das wünscht er sich für alle Menschen. Und wer das glaubt, der darf das auch erfahren. Und ich habe das erfahren. Und an der Stelle wollte ich auch nochmal sagen, dass hier die Gemeinde, die ist mir in letzter Zeit so sehr ans Herz gewachsen. Ich habe irgendwie alle Menschen irgendwie so sehr lieb gewonnen. Und wir sind wirklich ein sehr, sehr unterschiedlicher Haufen, aber ich kann nur sagen, Gottes Liebe verbindet. Und ich will mich auch einfach als festes Mitglied jetzt hier in der Gemeinde auch zählen, dass ihr einfach wisst, wie es bei mir steht und was ich für eine, einfach Beziehung zu Gott habe. Und ich weiß auch, dass einfach viele von euch für mich gebetet haben, auch die letzten Wochen, und das wird mir im Nachhinein jetzt auch bewusst, in was für Situationen das wahrscheinlich war. Und ich möchte auch einfach euch ermutigen, dass ihr weiter betet für Menschen, weil Gebete haben wirklich Kraft. Danke.
Bitte zusammen. Bisschen anders hier vorne zu stehen, als da zu sitzen. Also für alle, die mich nicht kennen, ich bin Konrad Nagel, ich bin 30 Jahre alt und ich bin Lagerist. In diese Gemeinde bin ich jetzt seit ca. 10 Monaten. Kommt ziemlich gut hin. Und ich muss sagen, ich fühle mich hier sehr wohl. Es sind wundervolle Menschen hier. Meine Geschichte fing eigentlich schon von klein auf an. Ich erzähle es euch jetzt einfach mal, so gut ich kann. Ich bin sozusagen katholisch aufgewachsen. Ich wurde als Baby getauft, so wie alle anderen. Die meisten waren in jungen Jahren Ministrant in der Kirche. Meine Mutter war ebenso in der Kirche aktiv. Meine drei Geschwister von mir auch. Die waren Ministranten, so wie ich danach. Ich fragte mich damals allerdings schon, was soll ich mit den Glöckchen klingeln in der Kirche, nach dem Bibelvers, was der Pfarrer aufgesagt hat. Ich hielt ein Buch für ihn oder saß auf der Bank. Gelernt habe ich allerdings nichts von ihm. Er erzählte mir nichts. Mir wurde also meine Jugend schnell bewusst, für mich war das kompletter Quatsch. Es wurde 2 bis 3 Mal das Vaterunser aufgesagt. Im Chor. Es wurden dieselben Fürbitten gesprochen. Fast schon runtergeleiert. Leider. Ich wandte mich also mit 18 ungefähr von der katholischen Kirche ab und trat aus. Kurze Zeit darauf in meinem Leben traf ich auf meine damalige Freundin. Und durch sie traf ich auf die Zeugen Jehovas. Ich ging mit ihrer Familie ein paar Mal auf eine Versammlung. Es war mir dort aber etwas seltsam, muss ich ehrlich sagen. Man kam laut den Zeugen Jehovas nur ins Paradies, wenn man fleißig von Tür zu Tür geht, spendet, in der Bibel liest und studiert und man Ansehen bei ihnen hat. Da nur eine gewisse Anzahl von Menschen ins Paradies kommen, laut ihnen. Da wusste ich allerdings auch sehr schnell, das ist bestimmt nicht, was Gott gesagt oder gewollt hat. Ja, des Weiteren löste sich das dann ziemlich schnell auf. Ich war dann die weiteren 7 Jahre alleine, recht verloren und wusste nicht, wohin mit mir. Ich dachte viel nach über alles Mögliche, wie die Menschheit war, was das Richtige ist, was ich tun sollte. Ich versuchte einfach ein guter Mensch zu sein, da ich einfach nicht mehr wusste, was ich glauben sollte. Es gab so viele verschiedene Meinungen von Gottheiten, mehreren. Da wusste ich von mir aus nicht, was ist jetzt die richtige. Ja, diese 7 Jahre war ich allein. Ich wollte auch keine Frau, die es an jeder Ecke gab. Die Menschheit hat mich eigentlich mehr oder weniger zum Verzweifeln gebracht. Überall war Unzufriedenheit, Gier. Ich fühlte mich regelrecht fehl am Platz. Nach diesen 7 Jahren traf ich meine jetzige Ehefrau. Ich führte damals schon sehr viele Gespräche mit ihr. Über viele Dinge, wie die Welt tickt, wie die Menschheit tickt. Wir waren ziemlich schnell einer Meinung über das. Ich fühlte mich wirklich sehr vertraut mit ihr. Nach einiger Zeit sagte sie mir, dass sie Christin ist und von der Gemeinde hier und dass sie dort sehr viel erfahren hat und sehr viel Halt erfahren hat. Ich fragte sie ja damals auch, wo ist denn der Unterschied zur Kirche? Als sie mir einige Dinge erzählte, wurde mir schnell bewusst, okay, alles. Die Kirche ist im Vergleich hierzu der reinste Witz, muss ich ehrlich sagen. Voll mein Gefühl. Es ist einfach so. Ich verdanke meiner Frau sehr viel. Durch den Halten, das Vertrauen, was wir uns gegenseitig gegeben haben, blühten wir beide wieder auf. Auch wenn einige Zeit davon wirklich schwer war. Als ich das erste Mal mit ihr hierher kam, war ich sehr erstaunt über das, was ich sah und hörte. Nach einiger Zeit wachte ich auf und dachte mir, hey, das klingt für mein Gefühl richtig und gut. Greifbar. Es hat einen Hintergrund, es hat einen Sinn, was hier erzählt wird. Wir gingen regelmäßig hierher, führten auch viele Gespräche über alles. Nach einer Weile gingen wir auf einen Vortrag von Roger Libby in Heidenheim. Memmingen, was genau. Dankeschön. Ja, der Vortrag, den Roger Libby damals sieht, ging über Evolution und die Bibel im Gegensatz dazu. Das hat einen wirklich massiven Eindruck hinterlassen und mich viel zum Nachdenken gebracht, weil die Evolution selbst aus wissenschaftlicher Sicht nicht nachweisbar ist. Ich fuhr am übernächsten Morgen zur Arbeit. Da passierte etwas wirklich Wunderbares. Es war alles bewölkt, bis auf einen kleinen Streifen am Himmel, an dem man drei Sterne sah. Ich dachte über diesen Moment, über Gott nach. Und als ich so nachdachte, dachte ich mir, eigentlich kann es nur stimmen, dass es dich gibt. Und im selben Moment flog eine Sternschnuppe durch diesen Wolkenfetzen. Das war auch wieder sehr beeindruckend. Es gab auch viele Dinge, die leider nicht so schön waren. Viel Schlechtes, Belastendes ist meiner Frau und mir widerfahren. Es erschien teilweise wirklich unmöglich, Lösungen zu finden. Aber auf wundersame Weise wurde am Schluss immer alles gut. Von ganz allein. Auch das war eine sehr große Bestärkung zum Glauben an den Herrn. Meine Entscheidung, den Herrn in mein Leben zu lassen, kam daher recht schnell. Ich hatte viele wundervolle Gespräche und Momente mit meiner Frau. Sie erzählte mir auch, wie es damals für sie war und welche Gefühle in ihr umherging. Ich dachte viel nach, aber eigentlich wusste ich schon, was mein Weg war und wohin er mich führen würde. Dennoch hatte ich Zweifel und Ängste, dem Herrn nicht zu genügen oder gerecht zu werden, weil ich mich absolut unvollkommen fühlte und schlecht als der Mensch, der ich bisher war. Doch an einem Tage wurde mir bewusst, dass es nichts gibt, wovor ich mich fürchten müsste oder dass ich dem Herrn nicht gerecht werde. Ich wusste, dass ich nicht perfekt bin und es niemals sein werde. Ich liebe den Herrn und das war wichtig. An diesem Vormittag war ich allein zu Hause. Ich war nun bereit, mich dem Herrn zu öffnen. Ich kniete nieder und bittete den Herrn um Vergebung für meine Sünden. Ich sagte ihm alles, was mir auf dem Herzen lag. Ich habe ihn gebeten, in mein Leben zu treten. Und es war, als ob eine riesige Last von meinen Schultern fiel. Und ein riesiges, richtiges Gefühl des Glücks. Es war ein unbeschreiblicher Moment. Ich fühlte mich wie ein neuer Mensch, voller Glück, Euphorie. Ich ging mit meiner Familie regelmäßig zur Gemeinde, freute mich darauf, etwas zu lernen. Jeder freute sich für mich, dass ich mich bekehrt habe. Und das nach kurzer Zeit. Jeder erschien wirklich glücklich für mich zu sein, was meine Freude natürlich noch mehr vergrößerte. Meine Frau und ich verbrachten ein wundervolles Wochenende in der Gemeindefreizeit. So viele Menschen, die aus demselben Grund kamen, weil sie den Herrn liebten und begierig waren, etwas über ihn zu lernen, beeindruckte mich noch mehr. Es änderte sich einiges in mir. Ich wurde aufmerksamer auf das, was ich tat und wie ich es tat. Und das von ganz allein. Mir wurde sofort bewusst, wenn ich gesündigt hatte oder irgendwas gemacht habe, was nicht richtig war. Ich bekam sofort ein schlechtes Gewissen. Ich hörte einige Vorträge an, las in der Bibel und bekam noch weitere Eindrücke. Es ist wundervoll zu wissen, dass der Herr bei mir ist und man so viel über ihn lernen kann. Man kann unendlich über ihn lernen. Allerdings gab es auch im Alltag viele Hürden, Stolperfallen, die mir vorher nicht so bewusst waren. Des Öfteren kam Zeitnot, unwichtige Dinge, die mich des Öfteren mal davon abhielten, etwas über den Herrn zu lernen. Allerdings war hierbei meine Ehefrau meine größte Stütze. Sie wies mich in solchen Momenten recht schnell zurecht. Und dafür bin ich ihr aber sehr dankbar. Sie half mir nach dem Stolpern wieder auf. Ihre Liebe und Geduld für mich ist mehr, als ich verdient habe. Auch hat mein Sohn Tim mir immer wieder Denkanstöße gegeben. in Schwachmomenten durch Fragen, die er mir stellte. So wurde mir in solchen Momenten schnell wieder bewusst, was unwichtig war und was wichtig war. Ich weiß, dass man ohne den Herrn verloren ist, aber ohne meine Familie wäre ich es auch. Ich bin voller Glück und Dankbarkeit für meine Frau, meinen Sohn und meine wundervollen Schwiegereltern. Die haben mich auch in allem unterstützt, wo sie konnten. Ich weiß, dass ich auf dem richtigen Weg bin und auch nichts anderes möchte, als dem Herrn nachzugehen. Ich wusste, dass es jetzt irgendwann mal für mich jetzt an der Zeit wurde, mich voll und ganz dem Herrn zu widmen. Ich will den Herrn alles geben, was ich kann, ein guter Christ sein. Und hierzu ist die Taufe mein nächster Schritt. Mich ganz dem Herrn zu verschreiben und der Sünde zu entsagen, mich davon reinzuwaschen. Ich liebe unseren Herrn und deswegen stehe ich hier auch voller Freude vor euch und die wundervolle Zeit, die noch auf mich wartet. Es ist schön zu wissen, dass da jemand ist, der einem alles vergeben kann. Man muss ihn nur darum bitten. Mein Vers, was ich mir ausgesucht habe, ist in dem Psalmen 25,5. Der hat mir ziemlich gut gefallen, weil er auch viele Teile von dem, was ich in meinem Leben hatte, bestärkt. Es ist: Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott meines Heils und ich harre auf dich den ganzen Tag. Ich hoffe, euch hat meine Geschichte gefallen. Es war nicht leicht, das alles in Worte zu fassen und so kurz zu halten. Aber ich hoffe, ihr habt soweit meinen Weg verstanden.
Ich bin die Vicky, also Victoria Krummel. Ich bin 18 Jahre alt. Und werde jetzt noch ein Jahr arbeiten, bevor ich jetzt nächstes Jahr mit meinem Studium anfange. Ich stehe jetzt hier vorne, weil ich euch einfach mal erzählen möchte, was mich dazu bewegt hat oder warum ich jetzt hier vorne stehe und mich taufen lassen möchte. Und da fange ich einfach mal von vorne an. Und zwar bin ich in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, also mit Mama, Papa, zwei großen Geschwistern. Wir waren auch regelmäßig in der Gemeinde, also in der Gemeinschaft von Christen. Und sind auch in die Kinderstunde gegangen. Also ich habe eigentlich schon früh relativ viel von Gott und vom Glauben mitgekriegt. Als ich dann so circa 7 oder 8 Jahre alt war, ist mein Papa an Krebs erkrankt. Und als ich dann 9 war, ist er daran auch gestorben. Und das hat mich zwar sehr mitgenommen, aber in dem Alter habe ich eigentlich das noch überhaupt nicht begriffen. Also ich habe es klar registriert, aber es ist mir auch sehr schnell wieder aus den Gedanken gekommen. Ein halbes Jahr nach dem Tod von meinem Papa hat meine Mama wieder neu geheiratet. Oh, Entschuldigung. Danke. Und das hat für sehr viel Streit in der Familie gesorgt und auch für viel Entzweiung. Und ich glaube, meine Mama war dann irgendwann einfach voll enttäuscht von Gott, von dem was alles passiert ist in ihrem Leben, total viel Leid, dass sie dann irgendwann aufgehört haben, mit ihm einzugehen. Ich bin dann älter geworden und es ist viel passiert, auch Schönes, also zum Beispiel meine kleine Schwester ist geboren, aber es ist auch weniger Schönes passiert. Und zwar bin ich immer mehr von Gott weggekommen. Also eigentlich war auch voll Funkstille mit ihm, dadurch, dass wir nicht mehr in die Gemeinde gegangen sind. Also Gott hat mich eigentlich überhaupt nicht mehr interessiert. Ich habe dann angefangen zu klauen. Das fing klein an, habe Freundinnen Barbie-Klamotten weggenommen, Spielsachen. Und das hat mir aber Freude gemacht. Ich hatte kein schlechtes Gewissen dabei. Das war einfach schön in dem Moment für mich. Also ich hatte wirklich keinerlei schlechtes Gewissen. Das wurde dann irgendwann immer schlimmer. Das waren dann am Schluss Handys, größere Geldbeträge, 150, 200 Euro. Und ja, ich bin auch in der Zeit unglaublich mit meinem Stiefvater aneinander geraten. Also es gab immer wieder große Streite. Und eigentlich wollte ich nur protestieren und rebellieren gegen alles. Als ich dann ca. 15 war, hat meine Mama beschlossen, wieder in die Gemeinde zu gehen. Und da bin ich dann mitgegangen. Ich weiß nicht warum, aber ich wollte es einfach. Aber es war auch nicht, weil Gott mich interessiert hat, oder ich weiß es wirklich nicht. Ich hatte eigentlich keinerlei Interesse daran, aber ich bin trotzdem mitgegangen. Mein Stiefvater war auch ein paar Mal mit dabei, aber er hat sich eigentlich mit der Zeit immer mehr von der Gemeinde distanziert und sich stattdessen mit Argumenten, die die Bibel widerlegen sollen, auseinandergesetzt und hat diese dann auch an meine Mutter und mich weitergegeben. Ich allerdings, also ich war ja mitten in der Pubertät und war immer noch so in meinem Protestverhalten drin, und als mich dann jemand aus der Gemeinde, die Uta, gefragt hat, ob ich nicht wieder mitkommen möchte sonntags, habe ich dann ja gesagt, aber eigentlich auch nur, weil ich in dem Moment einfach ganz genau wusste, dass es meinem Stiefvater nicht gefallen würde, und ich bin eigentlich nur aus Protest gekommen. Parallel dazu habe ich angefangen, mich mit dem Tod von meinem Papa auseinanderzusetzen, und ich habe immer nach ihm gefragt und mit meiner Mama viel darüber geredet. Und ich habe einfach nach Dingen und nach Leuten gesucht, die mich an ihn erinnern. Und das war einfach hier in der Gemeinde der Fall. Also zum einen kannten die Leute ihn hier teilweise noch. Und zum anderen haben mich auch alle vom Verhalten her total an ihn erinnert. Also hier haben alle sich so eine Liebe entgegengebracht. Man wurde direkt angenommen. Und das hat mich einfach beeindruckt. Das hat mich einfach hierher gezogen. Ich bin dann nach und nach gerne in die Gemeinde gekommen. Es hat mich wirklich interessiert, was hier gesagt wurde. Ich bin dann auch in die Jugendstunde gegangen und habe da dann immer mehr davon von Gott gehört. Also ich habe davon gehört, dass jeder Mensch Dinge tut, die falsch sind und die Gott nicht freut, die einfach nicht richtig sind. Und ich habe auch davon gehört, dass man die selber nie wieder gut machen kann, dass man selber diese Schuld nie wieder gut machen kann vor Gott und dass man dafür Jesus braucht, der für die Schuld gestorben ist, dass man so wieder eine Beziehung zu Gott haben kann. Und ich wusste auch, dass man Jesus darum bitten kann, dass er das auch ganz persönlich im eigenen Leben macht. Und letztes Jahr, kurz nach Silvester dann, saß ich abends mit meiner Bibel auf meinem Bett und habe mich eigentlich nur gefragt, warum ich Jesus nicht schon längst darum gebeten habe. Und an dem Abend habe ich dann Jesus mein Leben übergeben. Und das war also keine eine Situation als Auslöser dafür, sondern das war einfach ein Prozess, wo Gott an mir gearbeitet hat. Und irgendwann war ich dann einfach so weit. Und ich hatte dann plötzlich danach so eine Erfülltheit und so eine Zufriedenheit. Ich hatte einfach was ich in meinem Papa irgendwie gesucht habe. Und das habe ich dann in Jesus gefunden. Also ich hatte danach einfach eine Zufriedenheit. Die erste Zeit danach, nach meiner Bekehrung, war super. Ich hatte Freude an Gottes Wort, Gemeinschaft mit ihm, am Beten. Aber nach 1 bis 2 Monaten circa war das Ganze schon wieder ganz anders. Ich habe die Gemeinschaft mit Gott irgendwann als Pflicht eines Christen angesehen. Also das wurde mir irgendwann zur Last. So. Ich habe das alles aus mir heraus versucht, dass das klappt. Und irgendwann hat es dann auch mit der Regelmäßigkeit nicht mehr geklappt und ich habe mich dann letztendlich als schlechter Christ gefühlt und irgendwie resigniert da drin. Ich habe auch kein Wachstum bei mir gesehen im Glauben. Und dann, zu Hause war es so, dass beim Mittagessen Argumente gegen Gott und die Bibel kamen. Dann in der Schule wollte man um jeden Preis gefallen und beliebt sein. Und irgendwann war ich dann einfach nur noch so ein Wochenendschrist. Also ich war eigentlich, hatte nur noch am Wochenende was mit Gott zu tun. Unter der Woche war er überhaupt nicht bei mir vertreten. Habe ich ihm einfach keinen Raum gegeben. Aber Gott hat trotzdem immer weiter hartnäckig an mir gearbeitet und er hat mir immer wieder Menschen ins Leben geschickt, also zum Beispiel die Caro, mit der ich mich dann während unserer Zweierschaft über Probleme oder über Zweifel an Gott austauschen konnte und wo wir auch füreinander gebetet haben. Und Caro hat mich dann immer wieder gefragt, also letztes Jahr schon, ob ich mich nicht taufen lassen möchte. Und mir war die Frage immer sehr, sehr unangenehm. Also ich wollte da eigentlich eher ausweichen, weil Taufe war für mich zu ernst. Also für mich war das irgendwie so ein großer Schritt irgendwie. Ich habe mich einfach immer noch so am Ansehen von anderen orientiert, dass ich, also ich wollte eigentlich theatralisch gesagt mein Leben nicht aufgeben, so nach dem Motto, was ist, wenn es dann alles doch nicht stimmt und ich habe mich hier voll zum Affen gemacht oder so. Also ich war irgendwie nicht bereit, ich hatte den Mut nicht dazu. Aber ich muss sagen, eigentlich ist es eine komplett egoistische Einstellung, weil solange ich Vorteile davon habe, dass ich mein Leben übergeben habe, dass Jesus für meine Schuld und meine, ja, für meine ganzen Fehler gestorben ist und ich dadurch vor Gott rein sein kann, da bin ich direkt dabei. Aber wenn es dann darum geht, dass ich aus meiner Komfortzone rauskomme, dass ich Jesus bekenne und dadurch vielleicht Freunde oder Ansehen verliere, dann ist das für mich überhaupt nicht in Frage gekommen. Aber Gott war trotzdem voll gnädig und hat immer weiter an mir gearbeitet. Ich habe in der Bibel immer wieder Stellen gelesen, wo es um Taufe ging. Und da stand immer drin, dass nach der Entscheidung für Gott sofort die Taufe gefolgt ist. Und das hat mich einfach zum Nachdenken gebracht, warum ich das da nicht schon längst getan habe. Und ich habe auch gelernt, dass die Taufe nicht, wie ich immer dachte, der alles entscheidende Schritt ist, der alles ernst macht und der, ja, der einfach entscheidend ist. Es war eigentlich schon der Moment kurz nach Silvester letzten Jahres. Die Taufe dient als Zeugnis den anderen gegenüber und auch als Schritt des Gehorsams, weil Gott es von mir möchte. Und dieses Jahr haben mich dann wieder Leute darauf angesprochen, der Tobi Herlinger zum Beispiel oder die Caro. Und da konnte ich einmal einfach mit Freude Ja sagen zu Gott. Und ich möchte Gott jetzt bekennen und deshalb stehe ich jetzt hier. Und alles, was in meinem Leben bis jetzt passiert ist, hat eigentlich dazu geführt, dass ich jetzt heute hier stehe. Und auch wenn nicht immer alles irgendwie angenehm war, bin ich trotzdem dankbar. Und ich freue mich natürlich nicht drüber, dass jetzt mein Papa tot ist. Also ich fände es natürlich auch schön, wenn er jetzt heute hier sitzen könnte. Aber wenn er noch leben würde, wüsste ich nicht, ob ich heute hier stehen würde. Ich wüsste nicht, wie mein Leben dann verlaufen wäre. Aber es ist auch nicht wichtig, wie es verlaufen wäre. Es ist eigentlich nur wichtig, dass ich weiß, dass Gott keine Fehler macht. Und dass alles so einen Sinn hatte, wie es geschehen ist. Jeder einzelne Umstand in meinem Leben hat mich eigentlich Gott näher gebracht. Und das war echt voll der geniale Plan von ihm. Und dafür bin ich echt dankbar. Mein Taufvers ist in Römer 8, Vers 38 und 39. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Und das wünsche ich euch einfach auch, dass ihr die Liebe von Gott erkennen könnt und dass ihr einen Schritt auf ihn zumacht.
Mein Name ist Tobias Herlinger und ich möchte euch einfach von meinem Leben erzählen und wie ich zu Jesus gefunden habe. Also geboren wurde ich am 21. Mai 1999 in Günzburg, hier im Krankenhaus, als kleiner Bruder von zwei Schwestern. Mein Vater kommt aus Schwaben, meine Mutter aus Sachsen und dadurch hatte ich aus beiden Kulturkreisen immer ein bisschen was und es hat mich auch eigentlich ziemlich erfüllt. Aufgewachsen bin ich dann in Nornheim. Dort hatte ich eine ziemlich behütete Kindheit, auch dadurch, dass ich einfach in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bin, wo wir einfach klare Regeln hatten und auch klare Moralvorstellungen, was mich auch immer wieder geholfen hat, zu entscheiden, klare Entscheidungen zu treffen und mich auch einfach getragen hat. Mit 8 Jahren sind wir dann nach Günzburg gezogen, was dann auch einen Schulwechsel nach sich gezogen hat. Dort bin ich eigentlich so in die schlimmste Klasse gekommen, wo eigentlich auf der ganzen Schule war. Wir waren da eigentlich ziemlich krass drauf, vor allem die Jungs. Wir haben verschiedenste Sachen gemacht. Mit meinen neuen Freunden dort habe ich schon in der Grundschule angefangen zu rauchen. Und die haben auch auf dem Pausenhof Steinschlachten mit der Parallelklasse zum Beispiel gemacht, wo wir echt so große Steine aufeinander geschmissen haben und einfach gehofft haben, irgendjemand zu verletzen. Damals habe ich mich so ziemlich am Lebensstil, so am Hip-Hop orientiert. Wir haben das ziemlich viel gehört, hatten auch diese Vorbilder dort. Obwohl teilweise diese Sänger selber sagen, dass sie ein schlechtes Vorbild sind, aber wir fanden es damals einfach nur cool und wollten denen nacheifern. Danach bin ich dann mit 10 auf die Realschule gekommen, was kein Wechsel an meinen Freundeskreis nach sich gezogen hat, weil ich immer noch jeden Nachmittag, eigentlich bis spät abends, bei denen war und mit denen abgehangen habe. Mit diesen Freunden hatte ich dann auch mit 10 Jahren den ersten Kontakt zur Pornografie, wo einfach sehr viel in meinem kindlichen Dasein zerstört hat und auch einfach ein einschneidendes Erlebnis war. Ein halbes Jahr später hatte ich dann eine kindliche Bekehrung zu Gott gehabt, wo ich einfach dann bemerkt habe, was für eine große Macht er ist, wie stark er ist und wie mächtig er ist. Aber ich habe selber eigentlich nicht erkannt, wie sündig ich vor ihm bin, dass ich einfach schlecht bin, dass ich viele Sachen falsch mache. Das habe ich nicht erkannt. Ich habe nur gesehen, dass er mächtig ist und ich wollte eigentlich ein Stück weit einfach mit diesem mächtigen Gott leben. Das hatte aber keinen wirklichen Lebenswandel nach sich gezogen, weil ich Angst hatte, irgendwas zu verlieren, wenn ich von meinem alten Lebensstil wegkomme mit meinen alten Freunden. Ich hatte einfach große Verlustängste und dadurch eigentlich habe ich mich nicht wirklich so auch von Freunden zu Gott bekannt und wollte auch eigentlich nicht wirklich so leben, wie er es eigentlich von uns möchte. Damit 11 war eigentlich ein weiteres einschneidendes Erlebnis für mich. Mit meinen Freunden waren wir im Wald immer und haben da auch so ein Lager gehabt und da haben wir auch immer Feuer gemacht und so weiter als Jungs halt. Und eines Tages ist es ein bisschen eskaliert. Nichts passiert, aber die Polizei kam dann und wir wurden nach Hause gefahren. Das wäre auch sogar vor Gericht gegangen, aber da wir noch nicht mündig waren, wurde diese Anklage fallen gelassen. Und durch dieses krasse Ereignis haben meine Eltern mir jeglichen Kontakt zu meinen damaligen Freunden verboten, was eigentlich für mich auch ziemlich schlimm war, weil es eigentlich mein gesamter Freundeskreis war. Dann so zur 8. und 9. Klasse, ab der 7. bis 9. Klasse wurde ich dann auch gemobbt in der Schule, was für mich ziemlich krass war. Mein ganzes Selbstbewusstsein war zerstört. Ich wusste nicht mehr, wer ich bin. Ich habe einfach nur noch versucht, irgendwas zu sein, was die anderen Leute in der Schule quasi mich respektieren machen würde. Also ich wusste gar nicht, wer ich eigentlich wirklich bin. Was ich aber ganz dankbar bin, meine Eltern haben mich damals schon und immer noch auf christliche Freizeiten geschickt. Und das hat mich eigentlich ziemlich erfüllt. Da habe ich bemerkt, dass es ohne Jesus eigentlich kein erfülltes Leben gibt. Aber ich habe da immer noch quasi dieses Wissen verdrängt, weil ich einfach diese Lebensveränderung in mir nicht durchziehen wollte und dass ich einfach meinen alten Lebensstil eigentlich nicht aufgeben wollte. Dann mit 14 bin ich dann in die Gemeindejugend gekommen, was mir sehr geholfen hat. Ich fühlte mich da sehr wohl und mein Selbstbewusstsein hat sich auch wieder erstärkt, weil ich da einfach angenommen worden bin, wie ich war und auch unterstützt worden bin, so wie ich war. Mit dieser Jugend sind wir auch öfters dann auf Jugendtage und Freizeiten auch gegangen, wo ich auch einfach andere junge Christen gesehen habe, wie sie mit Jesus gelebt haben und dass diese Nachfolge in Jesus keine Schmälerung des Lebensgefühls war, wo ich ja eigentlich immer so eine Angst davor hatte. Weiter durch solche Freizeiten habe ich dann auch einfach diesen Entschluss immer weiter gefasst. Es war eine Entwicklung, dass ich mit Jesus leben wollte. Und das hat sich dann einfach gefestigt und nach diesem Entschluss gab es eigentlich keine großartige Veränderung in meinem Leben, weil ich ja immer schon aufgewachsen bin mit diesen Moralvorstellungen. Ich habe die einfach immer anerzogen bekommen, wie ich mich eigentlich verhalten sollte. Natürlich habe ich das oft nicht gemacht, aber durch diese Entscheidung für Jesus hat sich schon ein paar Sachen dann geändert, wie der Umgang mit anderen Menschen. Die Auswahl von Filmen zum Beispiel, dass ich nicht mehr irgendwelche so die brutalsten Killerfilme angeschaut habe mit Freunden oder so. Oder auch der Umgang mit Mädels und Alkohol. Als nächstes bin ich dann auf die FOS gekommen und habe mir dann eigentlich klar das Ziel gesetzt, dass ich morgens dann immer nach dem Aufstehen Bibel lese, was ich dann auch gemacht habe, was mich auch ziemlich bestärkt hat in meinem Glauben. Was mich dann auch sehr geholfen hat, war die Zweierschaft mit dem Andreas. Da haben wir auch Bibel gelesen und über diese Texte geredet und diskutiert. Und das hat mich einfach auch sehr weitergebracht und Taufe wurde dann auch immer mehr zum Begriff für mich. Da wir das auch dann durchgesprochen haben, dass man eigentlich als Christ, der sich für Jesus entschieden hat, sich auch taufen lassen soll. Und dass man sich auch öffentlich bekennen soll zu dem, was man für diese persönliche Entscheidung, dass man auch einfach den anderen sagen soll, hier, ich habe mich für Jesus entschieden und ich möchte mein Leben mit ihm leben. Ja, das war eigentlich so ziemlich, was in meinem Leben bisher so passiert ist. Und hier stehe ich jetzt, freue mich, dass ich mein Leben mit Jesus gehen kann. Und ich bin froh, dass ich eines Tages bei ihm sein darf.